Genau, es ist die Geschichte von der Berufung des Mose. Eine der ganz seltenen Geschichten in der Bibel, wo ein Mensch wirklich eins zu eins Gott begegnet. Das kommt nur ein ganz paar Mal vor, bei Jesaja, bei Jeremia, bei Elia. Ganz selten, vielleicht so 5, 6 Mal und hier auch bei Mose. Und es ist eine Schaltstelle der Weltgeschichte. Jemand hat gesagt, ein Ausleger, wenn wir diesen Text lesen, da kommen wir in die wichtigste Stunde der Weltgeschichte zwischen der Berufung von Abraham und dem Kommen von Jesus. Also 1800 Jahre in dieser Zeit das wichtigste Ereignis, weil Gott sein Rettungshandeln für sein Volk da beginnt. Ich lese uns das vor. Ganz berühmte Geschichte aus der Bibel, gehört vielleicht so mit zu den Top 10. 2. Mose Kapitel 3. Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und Mose sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber Jahwe sah, dass er hinging, um zu sehen, da rief Gott ihn aus dem Busch an und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und Jahwe sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin niedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie rausführe aus diesem Land in ein gutes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach, ich werde mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr anbeten auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mich fragen werden, wie ist denn sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich gesandt. Und er sprach weiter, so sollst du den Israeliten sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. 3 Fragen zu dem Text. Wer ist Gott? Wer ist Mose? Wer sind wir? Erste Frage, wer ist Gott? Da ist eine interessante Spannung, nicht nur in diesem Text, sondern auch in der Bibel überhaupt. Eine Spannung in dieser Geschichte zwischen der furchterregenden Heiligkeit Gottes und seinem großen liebenden Erbarmen. Und nur wenn man diese beiden Pole zusammenkriegt in seinem inneren Glaubensleben, dann bleibt man geistlich gesund. Es ist die Spannung zwischen Gottes Heiligkeit und seinem Erbarmen, zwischen seiner Verborgenheit und seinem sich Offenbaren, zwischen seiner souveränen Freiheit und seiner Bindung an die Menschen. Gott ist heilig und unnahbar. Er spricht aus dem Feuer. Er ist souverän gegenüber der Zeit. Man kann diese Formel, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, futurisch oder präsentisch übersetzen. Gott ist gegenwärtig zu jeder Zeit. Es erinnert auch an die Selbstvorstellung von Jesus am Ende der Bibel im Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich bin und ich werde sein und ich bin gewesen. Ich bin das A und das O. Gott steht über der Zeit, er ist souverän. Und er definiert sich auch nicht von etwas anderem her, von etwas Geschaffenem, so wie wir andere Dinge immer durch etwas erklären, was schon da ist, sondern Gott erklärt sich nur aus sich selbst. Er ist der Grund für alles andere, was existiert. Die alte philosophische Frage, wieso gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Habt ihr euch die mal gestellt? Ist ja gar nicht so dumm, oder? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Die wird auch hier beantwortet. Gott ist die Quelle allen Seins. Ich bin, der ich bin. Er ist das, die Existenz in Person. Er ist vor allem anderen und er setzt aus sich heraus eine Schöpfung, ein Gegenüber, zu der auch wir gehören. Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Souveränität, aber auch in seinem Dasein für uns. Man kann diese Formel, ich bin, der ich bin, auch so übersetzen, ich bin für euch da. Wenn du, Mose, nach Ägypten gehst, bist du da nicht alleine. Ich bin an deiner Seite. Und wenn ihr dann wieder hierher kommt als Volk in den Sinai, dann bin ich da. Ich gehe euch voraus in einer Wolkensäule bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Oder wie der auferstandene Jesus sagt, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ich bin für euch da. Das ist der Name Gottes. Jahwe, dieses Wort, besteht aus den hebräischen Konsonanten des Wortes für Sein, für Dasein. Ja? Gott ist der, der da ist für seine Menschen. Er ist auch treu und verlässlich. Du kannst dich darauf verlassen, dass sein Versprechen gilt, was er dir bei deiner Taufe gegeben hat. Dass du zu ihm gehörst, dass er dir die Treue hält. Er ist nicht wie alle möglichen anderen Götter, die irgendwie launisch sind oder willkürlich, sondern er bleibt sich treu und er bleibt auch dir treu. Diese Spannung in Gott, seine Heiligkeit und sein Erbarmen, das müssen wir beides im Blick haben und beides taucht in diesem Text auf. Seine tiefgreifende Liebe für sein Volk. Ich meine, man kann schon auch sagen, Gott, wieso hast du das 400 Jahre mit angesehen? Ne? Manche sagen das jetzt, wie kann sich Gott das ansehen, wie die Christen leiden im Irak gerade vom IS verfolgt. Das ist ekelhaft, widerlich, dass er so lange nicht reagiert. Aber Gott sagt hier, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, sehend gesehen. Hebräisch ist so eine Verstärkungsformel, Figura Etymologica. Ich habe es intensiv gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Das ist nicht nur so ein kognitives Erkennen, das ist dasselbe Wort ja da, was gebraucht wird, wenn Adam seine Frau Eva erkennt. Es ist ein intensives, liebendes Erkennen. Gott sieht, Gott hört, Gott erkennt und er reagiert, er greift ein. Er kommt in diese Welt hinein. Er sieht, was mit dir los ist. Zutiefst am Kreuz geht er hinein in die Not und das Leiden der Menschen, aber schon damals in das Leiden seines Volkes. Wo ist solch ein Gott, der die tiefsten Tiefen unseres Lebens auslotet? Aber was sein Erbarmen total lächerlich und kaputt macht und banal ist, wenn man es zu einer Selbstverständlichkeit erklärt. Und das ist die große Krankheit der evangelischen Kirche, die billige Gnade, hat Dietrich Bonhoeffer schon gesagt, dass wir vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und ich fand es ganz spannend, als ich gerade über diese Predigt nachgedacht habe, da fiel mir das neueste Aufatmen-Heft in die Hand. Wir verschenken die hier auch. Ist eine ganz intensive christliche Lehrzeitschrift, steht da draußen im Schriftenständer. Nehmt euch die mal mit, lest mal drin. Im neuesten Heft geht es um Heiligkeit Gottes. Und da gibt es einen tollen Artikel von Astrid Eichler, ganz kurz in 5 Minuten zu lesen. Und Astrid Eichler sagt das ziemlich krass. Sie sagt, Gott ist nicht dein Kuschelbär. Ja, er ist nicht der liebe Opa im Himmel, der so ist, wie du es dir gerne wünschst. Er passt nicht in die Käsekästchen unserer Logik, sagt sie. Also unser privates Wohlstandskoordinatensystem, da geht Gott nicht drin auf, sondern es wird dir immer wieder passieren, dass in deinem Leben Dinge passieren, auch Fügungen Gottes, Zumutungen Gottes, die du nicht einordnen kannst, die auf den ersten Blick nicht übereinstimmen mit seiner Liebe zu dir. Wo immer die Bibel von Begegnungen mit Gott berichtet, da begegnet uns eine tiefe Ehrfurcht, ein Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes. Auch wo er so freundlich und gnädig erscheint wie hier bei Mose. Es ist immer ein staunenswertes, anbetungswürdiges Wunder. Mose verhüllte sein Gesicht, Vers 6, denn er fürchtete sich, Gott zu sehen. Und Gott sagt zu ihm, komm nicht näher, wo ich bin, ist heiliges Land. Gott wahrt den Abstand, die reale Distanz zwischen seiner Reinheit, Klarheit, Wahrhaftigkeit und dem sündigen Menschen. Karl Barth hat gesagt, es gibt einen unendlichen qualitativen Unterschied zwischen uns und Gott. Gott ist im Himmel, du bist auf Erden. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, sagt der Herr. Gottes Heiligkeit versetzt uns in Staunen, Ehrfurcht und Anbetung. Das ist immer so, wo Leute Gott begegnen. Bei Abraham war es genauso. Abraham redet mit Gott, als er für Sodom betet und sagt, ich weiß, dass ich Staub und Asche bin. Ich war letzte und vorletzte Woche krank und so total schwach und da kam mir dieses Wort immer wieder in den Sinn. Und es war sicher einer der Absichten Gottes, dass ich mal wieder so richtig krank war, dass er mich daran erinnert. Ich weiß, dass ich Staub und Asche bin. Das merkst du dann richtig, ja? Und dann war es auch noch Losung und ich hab's schon verstanden, Herr, danke, ja? Brauche ich jetzt nicht noch als Losung, Psalm 103, ja, wir sind wie ein Hauch, unser Leben ist wie ein Hauch, ne? Stimmt. Martin Luther leitet jede Erklärung der 10 Gebote, ist toll abgedruckt hinten im Gesangbuch, guckt euch das mal an, im kleinen Katechismus, jede Erklärung von jedem Gebot leitet er ein mit der Formel, wir sollen Gott fürchten und lieben. Beides zugleich, in Ehrfurcht vor ihm stehen und ihn in seiner Liebe erkennen. Und in seiner wichtigsten Schrift vom unfreien Willen, da sagt Martin Luther, es gibt eine helle und eine dunkle Seite Gottes. Die helle Seite ist dominant. Er hat die Tiefe seines Herzens offenbart in Jesus. Da hat er bewiesen, dass er dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat. Wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken? Das ist die Tiefe seines Herzens. Aber es gibt auch eine uns dunkel erscheinende Seite Gottes. Gott richtet Sünde. Es gibt ewige Verdammnis für die, die seine Liebeserklärung, die seine Gnade ablehnen. Gottes Wirken ist oft unverständlich und grausam in unseren Augen. Auch hier in dieser Rettungsgeschichte. Alle Erstgeborenen aus Ägypten müssen sterben. Und wir sagen, Herr, hättest du das nicht anders regeln können? Und selbst dann in seinem eigenen Volk, als sie aus Ägypten rausgeführt sind und beten das goldene Kalb an am Berg Sinai. Auch da, die das nicht bereuen und die das Kalb angebetet haben, müssen sterben. Es gibt auch eine furchterregende, erschreckende Seite Gottes. Dass es wichtig ist, diese Dimension nicht zu verlieren und was dabei rauskommt, wenn man das doch tut, in einem liberalen, säkularisierten Christentum, das habe ich mit meiner Frau erlebt, als wir mal ein paar Tage Stadturlaub in Amsterdam gemacht haben. Und wir sind da immer so drauf, es nervt unsere Kinder schon, dass wir dann natürlich Kirchen angucken, logisch, ne? Und also wer in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen ist, der kennt dieses Trauma, ne? Und jedenfalls, die Kinder waren nicht dabei, also wir konnten in Ruhe Kirchen angucken. Und es war... Ja, wir haben auch andere Sachen angeguckt, tolle Museen, Architektur und so, ja. Aber es war erschreckend, die evangelischen Kirchen, die waren entweder zugeschlossen, stillgelegt oder sie waren umfunktioniert. In einer Kirche waren so Zapfhähne, da war so eine Kneipe drin, in der anderen war eine Disco, in wieder einer anderen war eine obszöne Kunstausstellung, ja. Das ist wie bei YouPorn gewesen, ekelhaft. Und so waren die evangelischen Kirchen. Wir haben keine evangelische Kirche gesehen, wo was von der Präsenz und Anbetung Gottes deutlich wurde. Aber wir sind in katholische Kirchen gekommen, es gab nicht viele. Und da war eine heilige, ehrfurchtgebietende Atmosphäre, die ins Gebet geführt hat. Eine Anbetung der Gegenwart Gottes. Mir wurde klar, wie wichtig das ist, diese Ehrfurcht vor der heiligen Gegenwart Gottes. Die Anbetung kommt vor dem Dienst, auch bei den Werten unserer Gemeinde. Wir haben ja 5 Werte, Gnade, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Anbetung kommt vor dem Dienst. Es kommt nicht so sehr darauf an, was du für Gott tust. Das ist nicht das Wichtigste, sondern dass du vor Gott in Liebe und Anbetung stehst, dass du ihm die Ehre gibst, die ihm gehört. Und dann wird alles andere daraus folgen. Zweite Frage, wer ist Mose? Gott beruft Mose, sein Volk zu befreien. Was für eine Aufgabe. Aber Mose weigert sich. Mose sagt, nach Ägypten niemals. Kommt gar nicht in Frage. Wieso? Ägypten ist das Lebenstrauma des Mose. Ägypten ist die Katastrophe seines Lebens. Er hat 40 Jahre gebraucht, um sich davon zu erholen. 40 Jahre Wüstenzeit. 40 Jahre Schafe hüten. Freunde, ich war mal bei den Beduinen im Sinai und da habe ich das mitgekriegt. Das ist wirklich der unterste Job. Ja? Die Schafe morgens bei Sonnenaufgang raustreiben und bei bei Sonnenuntergang wieder zurückbringen. Das machen die kleinen Mädchen, also vor der Pubertät. Die müssen diesen Job machen. Und das war der Job des Prinzen von Ägypten, Königssohn, Adoptivsohn des Pharao, ja, bei den Schafen gelandet. Das ist wie der verlorene Sohn bei den Schweinen. Ja. 40 Jahre Schafe hüten. Und Mose hat so einen Horror vor Ägypten, weil in Ägypten hat er buchstäblich eine Leiche im Keller. Ja? Er ist nicht nur im übertragenen Sinn, er hat wirklich eine Leiche im Keller. Er hat einen Ägypter erschlagen. Und er weiß, da kann ich auf keinen Fall wieder hin. Und er hatte immerhin 40 Jahre sozusagen als Kollaborateur auf der Seite der Unterdrücker erlebt, als Adoptivprinz des Pharao. Und dann ist er an sich selber gescheitert, an seinen eigenen Aggressionen, hat einen ägyptischen Aufseher erschlagen und musste Hals über Kopf fliehen zu diesem fremdreligiösen Beduinenstamm, wo er den übelsten, den untersten Job von allen gemacht hat, 40 Jahre lang. Ausgerechnet nach Ägypten, ausgerechnet diesen Menschen schickt Gott nach Ägypten, um sein Volk zu befreien. Was hat er sich dabei nur gedacht? Gott lässt das Böse zum Guten wirken. So hat er schon bei Josef gemacht, so macht das bei uns und so macht das auch bei Mose. Das Trauma seines Lebens wird zum Heilsmittel Gottes. Ist das nicht toll? Das Schlimmste, was in seinem Leben passiert ist, das benutzt Gott, um was Gutes daraus zu machen. Es ist wie beim Kreuz Jesu. Gott rettet durch die größte Niederlage. Meine größten Niederlagen werden seine Siege. Stell dir das mal vor. Ist das nicht toll? Gott kann mit unserem Versagen mehr anfangen als mit unseren Heldentaten. Ägypten ist der Ort des Versagens für Mose. Und das wird zum Ort der Rettung. Und dann gebraucht er auch das, was Gott vorher mit deinem Leben getan hat. All diese Höhen und Tiefen. Das benutzt Gott zu seinen Zwecken. Mose war nämlich auf beiden Seiten zu Hause. Er war geborener Israelit und er war zu Hause am Hof des Pharao. Er kennt beide Systeme von innen heraus. Aber Mose sagt, ich kann das nicht. Wie soll ich das schaffen? Mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten. Gott antwortet ihm, es geht gar nicht um dich. Ich werde mit dir gehen. Wer euch hört, der hört mich. Wer mich hört, der hört den, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Gott will durch dich wirken. Es geht nicht um deine Möglichkeiten, um das, was du von dir aus kannst. Egal, welche Aufgabe vor dir liegt, welche Prüfung, welche Herausforderung, lass Jesus ansteuern, lass ihn regieren. Leg dein Wohl und Wehe in seine Hand. Meine Frau hat mir das letzte Woche erzählt, sie hat eine neue Arbeit als Schulbegleiterin und da kam sie auch an einen Punkt, wo es nicht mehr weiterging, wo es auch für ihren Schüler nicht mehr weiterging. Und da hat sie ihn still gesegnet und für ihn gebetet. Und Gott hat plötzlich eine Tür aufgemacht und das ging wieder. Mach es wie Mose, lass den Herrn, lass Jesus vorangehen in das Meeting, das du hast, in die Prüfung, in die Hausarbeit. Vertrau darauf, dass er durch dich wirkt. Ich habe einen passenden Spruch dazu gelesen letzte Woche, den finde ich ganz super. Viele kennen den vielleicht schon. Don't tell God you have great problems. Tell your problems you have a great God. Sag Gott nicht, du hast große Probleme, sondern sag deinen Problemen, du hast einen großen Gott. Wenn du sie ihm anvertraust, deine Sorgen, deine Probleme, deine Herausforderungen, dann wirst du sehen, wie Paul Gerhardt es sagt, wie er mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Mose, ein Mensch auf dem Abstellgleis seines Lebens, ein Mörder, ein Versager, einer, der vogelfrei ist, mit solchen Leuten baut Gott sein Reich. Mose ist nichts mehr aus sich selber, das ist ihm vergangen. Sein eigener Stolz, sein Hochmut, sein arrogantes Selbstbewusstsein als Königssohn des Pharao. Gott lässt viele Leute durch solche Reifezeiten gehen. David war 17 Jahre alt, als er berufen wurde. Was meint er, wie lange es gedauert hat, bis er König wurde? 37 Jahre, da ist er König über Israel und Juda geworden. 20 Jahre Reifezeit. Ja? Jakob, 14 Jahre im Dienst seines Onkels in der Fremde. Paulus, bekehrt vor Damaskus, berufen zum Apostel der Völker, aber erstmal ab in die Wüste, bis nach Jahren Barnabas ihn wieder rausgeholt hat und ins Amt geführt hat. Gerade wenn du aus dir selber nichts mehr bist, dann bist du der Richtige für Gott. Gott baut sein Reich mit Leuten wie Mose. Er pfeift auf die, die selber aus eigener Kraft schön und klug und stark sind. Das braucht er nicht. Gott baut sein Reich zum Beispiel mit diesem Mörder und Schafhirten Mose. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden macht, was stark ist. Und das ist das Letzte, das tut er auch mit uns. Gott erfüllt Mose mit einer großen Vision. Eine Vision ist ein Bild von einer lohnenden Zukunft, für die es lohnt, zu kämpfen und durchzuhalten. Gott sagt, ich werde dieses Volk Israel erlösen aus der Sklaverei und ihm ein Land geben, in dem sie in Frieden leben, das voll Milch und Honig ist, in dem die Fülle Gottes wohnt. Und diese Vision, diese Zukunftszusage Gottes hat Mose im Herzen ergriffen und hat sie durchgehalten und sie hat ihn getragen durch Hunger, durch Aufruhr, durch Not hindurch, durch Kriege hindurch. Und das brauchen wir auch als Gemeinde. Wir brauchen das als Christen, so ein Bild der Zukunft von Gott. Und gerade in dieser Zeit ist unsere Kirche ziemlich gebeutelt und geht ziemlich bergab. Im Nachbarkirchenkreis werden in den nächsten 2 Jahren 1/3 aller Pfarrstellen eingespart. Aber Gott gibt eine kontrafaktische Vision, eine Vision, die im Gegensatz zu einer frustrierenden Umgebung, zu einer frustrierenden Ausgangssituation steht. Ein Volk Gottes, das wächst und blüht, das sich ausbreitet, das von Gottes Gegenwart erfüllt ist. Und diese Vision gibt er auch uns, dass wir eine Gemeinde werden aus Schwestern und Brüdern, Menschen, die mit Gott versöhnt sind, die vom Heiligen Geist erneuert werden. Eine neue Menschheit mitten in der alten, dass Leute hierher kommen und sagen, wirklich, Gott ist in eurer Mitte. Ich spüre seine Liebe und Wahrheit. Wir sind der Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Das ist ein schönes Bild. Kannst du es nochmal, Meinhard, nochmal beamen, das von dem Busch, der brennt und doch nicht verbrennt. Dies hier ist ein Bild von Marc Chagall. Ich habe es gesehen auf einer Abendmahlsmünze aus der französischen verfolgten Kirche. Die wurden ja mehrere hundert Jahre verfolgt, die evangelischen Christen in Frankreich. Sie wurden aufgehängt, sie wurden getötet, sie wurden auf die Galeeren verbannt. Sie haben wirklich gebrannt, vor Leidenschaft für Jesus, aber auch äußerlich. Und da war das für sie ein Trost. Wir sind das Volk, das brennt für Jesus und doch nicht verbrennt. Unsere Energie, unsere Leuchtkraft kommt nicht aus uns selber. Sie kommt von Jesus her, von oben, von Christus. Ihr seid das Volk Gottes, das brennt und doch nicht verbrennt. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus. Amen.